Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Bisher gibt es ja sozusagen nur diese Korrekturspalten. So, ne? Und ich finde, das wirkt immer so, ja, man gibt das jetzt zu, man hat das gemacht und man gibt dem anderen auch irgendwie noch so viel Raum, wie er unbedingt haben will, um das richtig zu stellen. Aber es ist halt nicht so richtig offensiv, dass man das irgendwie gerne thematisiert. Und ich glaube, solche Formate wären toll im Journalismus. Also ein Ort, wo man drüber reden kann, dass man Fehler gemacht hat, was nicht so gut gelaufen ist. Das gibt's, finde ich, bisher wenig. So. Und ich glaube, da zu experimentieren, das macht, glaube ich, sogar Spaß. So. Und wird dem Journalismus gut tun.
Hallo und moin zusammen zu einer neuen Episode Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne, in der wir Podcasts rezensieren. Mein Name ist Steffi und mir zugeschaltet ist der liebe
Micha. Hallo zusammen. Steffi, welches Thema haben wir heute denn für die Hörerinnen und Hörer mitgebracht?
Ich dachte, du wolltest noch mal kurz darüber reden, dass wir jetzt diese 100er Schallmauer durchbrochen haben.
Ja, weiß ich nicht. Was soll ich denn dazu sagen? Ist jetzt unser 101. Podcast, geht damit eine neue Staffel los? I don't know.
Habe ich mich gefragt tatsächlich, weil der Podcast, über den wir sprechen, der ist in die zweite Staffel gegangen und habe dann gesehen, dass die erste Staffel 6 Episoden hat. Und dann habe ich mich gefragt, sollten wir auch eine zweite Staffel mal starten nach 100 Episoden? Es hieß ja, dass sie entweder eine zeitliche Unterbrechung hat oder es gibt einen thematisch neuen Strang. Bei uns ist ja weder noch der Fall, von daher arbeiten wir gar nicht staffelweise, muss man so sagen.
Es ist eine gute Info für mich, dass das hier 2 Staffeln sind.
Vielleicht habe ich weiter gehört als du, lieber Micha. Aber sei es drum. Dann erzähl mal, über welchen Podcast wir heute sprechen möchten. Wohin entführen wir unsere Hörerschaft?
Es geht heute um ein noch recht junges Format aus dem Hause Übermedien mit dem schönen Namen Nice und Nötig. Der Podcast für gute Ideen. Und da hätte ich ja fast schon ein bisschen eine Anmerkung.
Dann merken Sie an.
Also ich finde, der Titel ist total irreführend. Weil dieser Podcast, da geht es zwar um gute Ideen und die sind auch nötig und sind sicherlich auch nice, aber er hat natürlich einen thematischen Fokus. Es geht nämlich hier um gute Ideen für den Journalismus oder für Medien allgemein.
Das stimmt, ja. Medien und Medienarbeit vor allen Dingen, ja, also Journalismus würde ich so stehen lassen. Und wo genau war jetzt seine Kritik?
Naja, es gibt der Titel halt, also der Podcast für gute Ideen gab mir eine ganz andere Richtung vor, als du den vorgeschlagen hast.
Ich glaube, der Hintergrund ist, zumindest so wie auch das Intro immer gesprochen wird, dass man schon vorhat, mit gutem Beispiel voranzugehen, etwas positiv zu konnotieren, und dann sind wir beim sogenannten konstruktiven Journalismus. Das ist ein fester Begriff, kann man auch googeln. Ich kann auch gerne den Wikipedia-Link in die Shownotes tun, falls ihr das nicht googeln wollt, sondern direkt aus dem Podcast euch anschauen wollt. Und dann geht es darum, praktisch etwas positiv zu beleuchten, von einem positiven Aspekt her. Ja. Ob das so stringent umgesetzt wird, ist nochmal was anderes. Wir können ja mal reingehen. So wie Andreas Loff das sagen würde bei Richard Ulreich.
Ja, gehen wir doch mal rein.
Ja, komm, gehen wir rein. So, ich habe die Tür jetzt geöffnet, du darfst gerne reingehen.
Genau, ich gehe durch die Tür, bin jetzt mittendrin statt nur dabei und habe hier 2 Folgen aus der neuesten Staffel gehört und eine 3/4 aus der vorherigen. Was ist mir dabei aufgefallen? Erstmal finde ich die Aufmachung total gut. Ich mag auch die Host, deren Namen ich natürlich zuverlässig nicht präsent habe.
Soll ich?
Ja, wenn du magst.
Moderiert wird der Podcast von der Redakteurin Annika Schneider. Sie ist Redakteurin bei Übermedien, genau, dem Medienmagazin, dem digitalen.
Ja, und ich finde, Annika hat eine gute Art, hier an die Dinge ranzugehen, bezeichnet sich selbst als Optimistin. Mhm. Na, da kann man ja in meine Richtung sagen, ist schon mal not a match. Ne? Aber ja.
Aber du hast ja auch einen anderen Job deswegen gesucht.
Was mir gut gefallen hat, war die Episode mit Philipp Banse. Das ist ja einer der Hosts des Polit-Podcasts Lage der Nation. Für mich glücklicherweise der von den beiden, den ich mag. Und der sagt da sehr viele schlaue Sachen, wie ich finde. Kann man gut zuhören dem Gespräch, denn es geht um das Thema Optimismus auf der einen Seite. Haupttopic ist allerdings Nachrichtenstress.
Also es war ja auch im Hauptstadtstudio, wenn dann ein Anruf kam oder was, war dann irgendeine Pressekonferenz und hast dann eine halbe Stunde Zeit gehabt, irgendwie 3,5 Minuten Beitrag zu machen. Da, klar, das war so ein bisschen Hauptsache, da läuft was und das ist nicht falsch. So, ne? Also,
oh, das ist aber ein sehr basaler Anspruch für
Journalismus. Ja, genau, das war dann so, ja, ist es jetzt 100 oder 500 oder so? Du hast dann einfach keine Zeit mehr dafür gehabt, um das irgendwie zu machen. Also musstest du dir irgendeine Formulierung einfallen lassen, die halt so windelweich und ungefähr ist, dass sie noch stimmt.
Ist total interessant, weil dieser Podcast Lage der Nation, der ist eigentlich überlang. Das heißt, da muss man wirklich viel Zeit mitbringen, da zuzuhören. Da muss man sich auch oft richtig krass konzentrieren, weil die wirklich sehr komplizierte Sachverhalte darlegen. Aber das,
ja,
genau,
also das ist auch sehr hochverdichtete Informationen, finde ich auch. Also
ja, ja.
Die nehmen es mal auseinander, aber man muss dem kontinuierlich folgen. Das ist jetzt nicht für nebenbei konsumieren.
Aber es wird schön an den Ideen zur Gesundheitsreform dargelegt. Ja, da gab es irgendwie eine Expertenkommission und 60 Vorschläge. Und natürlich schafft es niemand, das irgendwie in 30 Sekunden im Heute-Journal zu komprimieren. Ja, das heißt, die Journalisten gehen dann mehr Richtung Reaktionen aus der einen Ecke, aus der anderen Ecke. Aber es ist weniger wirklich, dass man sich thematisch damit auseinandersetzt, inhaltlich. Stichwort mal reingehen. Was sind denn hier gute Vorschläge, was sind schlechte Vorschläge?
Ja, also schlussendlich, um beim Heute-Journal-Beispiel zu bleiben oder Nachrichten, der Prozess an sich wird ja nicht beschrieben, sondern bestenfalls das Ergebnis. Also dann sagen sie, man hat sich aus 60 Vorschlägen entschieden für folgenden, ohne dass man selber als BürgerIn zum Beispiel entscheiden kann, haben die sich dafür den richtigen entschieden, finde ich das gut oder was wäre denn die Alternative gewesen? Das alles erfährt man nicht. Ne?
Ja, also eigentlich
es werden Ergebnisse präsentiert, mehr oder weniger.
Und ja, nicht genau. Prozess und Lage der Nation nimmt halt mit beim Denken, beim Argumente abwägen, beim Hier und Da. Ne? Ist natürlich auch nicht immer nur 100% ausgewogen, das sagt er auch selbst. Aber sie sind ja auch konsequent. Dafür, finde ich, muss es dann auch wieder eine positive Konnotierung geben. Sie sind konsequent dahingehend, dass sie beispielsweise immer wieder das Thema Klimaschutz hochbringen in ihrem Podcast, was ja jetzt allgemein in den Medien doch deutlich zurückgestellt worden ist aufgrund der vielen Themen rund um Trump, Ukraine-Krieg, Wirtschaftskrise und so weiter. Also das finde ich schon interessant und spannend. Was hier fast noch interessanter ist, auch für jemanden wie mich, ist das Thema dieses Dauerstresses, das viele von uns haben mit Politik und überhaupt mit den ganzen Apps, die man so auf dem Handy hat und dann kommt da so eine Push nach dem anderen. Und dann geht es eben nochmal um diesen Stress auch mit Social Media. Und da finde ich einfach interessant, erstmal praktischer Tipp von ihm, Social Media Apps verbergen, dass die einen nicht stressen können. Dass man die gezielt aufrufen muss, keine Pushes schicken, was auch immer man eingestellt hat und so weiter. Stefanie, möchtest du uns was sagen?
Ask the mom. Das mache ich schon seit Jahren so. Also nicht nur, dass ich per se mein Handy lautlos habe, sondern ich habe Push-Mitteilungen von sämtlichen Social-Media-Apps ausgestellt.
Wollen wir einmal klären, was eine Social-Media-App ist?
Ja, sorry. Also das ist jetzt sehr boomerig.
Nein, ich will das...
Was meinen Sie denn damit?
Was ist denn eine Social-Media-App? Außer Facebook.
Beispielsweise Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal habe ich. Visuell als Push an, als einzige. Dann LinkedIn, auch Hölle. LinkedIn hat mich so viel Lebenszeit, das ist ja praktisch auch das Insta für die Alten, würde ich sagen. Also so wie Jugendliche stundenlang, kann ich stundenlang bei LinkedIn auch abhängen, weil du auch über jeden Scheiß informiert wirst. Also nicht nur, da hat jemand ein Like gemacht, da hat jemand was kommentiert, du hast eine persönliche Nachricht, jetzt haben wir ein Angebot für dich und sowas. Also es macht plopp, plopp, plopp die ganze Zeit. Visuell und akustisch, zuzüglich E-Mails noch, falls du deine, ne? Also es war auch ein Krampf, muss ich sagen. Es gab kaum eine App, wo ich mehr Arbeit mit hatte, die ruhig zu kriegen.
Okay. Und ich hätte ja die Tendenz dazu, und deswegen habe ich das gefragt mit den Social-Media-Apps, auch Nachrichten-Apps
aber das ist was anderes.
Zu behandeln. Ja.
Also die eine interagiert und die andere geht nur in eine Richtung.
Ja, das stimmt. Aber auch
weil für mich ist schon ein Unterschied, ob der Spiegel mir was pusht.
Ja, aber auch der Spiegel stresst. Und auch der Spiegel pusht einen Haufen Scheiß.
Auch das kann man sortieren übrigens. Das habe ich auch gemacht. Ja,
aber auch im Politischen, also nicht nur Kategorien, sondern auch im Politischen ist alles immer ein super wichtiges Thema. Und selbst wenn Herrn Wadefuhl nur... Wahltimi, selbst wenn unserem Kanzler nur der Stuhl unterm Hintern zusammenbrechen würde, ja, wäre das eine Eilmeldung. Also interessant fand ich vor allen Dingen, dass dieses darüber reden und so ein bisschen da auch für sich selbst Gesprächstherapie zu machen, dadurch aber auch therapeutisch zu wirken auf die Zuhörenden, das ist hier auch ein wesentlicher Aspekt. Diesen therapeutischen Effekt hat man so nicht bei vielen Artikeln, weil natürlich alles immer so in Richtung Clickbait geht.
Ja, wobei also natürlich auch der Unterschied ist.
Da gibt es fast kein Format, was nicht so ist, sorry. Und ich erinnere an unseren Besuch vor einiger Zeit in Hamburg hier im Museum für Kunst und Gewerbe. Da waren jahrzehntealte Spiegel-Titelgeschichten ausgestellt. Und da kann man vor allen Dingen festhalten, dass nicht nur bei der Bild jeden Tag, sondern auch beim Spiegel jede Woche die Welt untergegangen ist. Und heute durch die Nachrichten-Apps muss sie im Prinzip im Viertelstundentakt untergehen.
Ja, ja.
Und weil das einfach Aufmerksamkeit erzeugt. Und das fand ich tatsächlich ganz gut, bewusst halt auch, ich finde bewusst auch Nachrichten zu konsumieren gut, weil es ja diese Tendenz gibt, dass ganz viele Menschen in so einer Verweigerungshaltung sind, sich überhaupt mit Nachrichten auseinanderzusetzen.
Ich fand es interessant, dass Annika Schneider erzählt hat, dass enge Freunde ihr erzählt haben, dass sie kaum noch tägliche Nachrichten konsumieren und die linearen klassischen sowieso nicht. Ihre Informationsquelle für politische Entwicklung maßgeblich der Podcast Lage der Nation ist.
Ja, fand ich auch interessant, weil es zeigt, dass es schon ein Informationsbedürfnis gibt, aber man sich halt nicht nur so kurzfristig irgendwie beschäftigen möchte.
Ich glaube, das Therapeutische, was du angesprochen hast, im Vergleich zum Beispiel zu einer Wochenzeitung, ist sicherlich auch die Sprache, die Stimmen, wie Leute das auch rüberbringen. Ich glaube, es ist schon menschlicher trotzdem, nahbarer auch, wenn man das von zwei Herren erzählt bekommt, als wenn man das Beispiel in der Zeit liest. Könnte ich mir
das
vorstellen.
Das stimmt. Das glaube ich auch, dass das nahbarer ist. Man weiß natürlich umgekehrt auch, es ist ein bisschen verengter. Das ist deswegen nicht verkehrt, ist einfach nur anders.
Eine andere Episode, die mir sehr gut gefallen hat, also auf jeden Fall die erste Episode der zweiten Staffel mit Angélique Gueray. Das ist die, die diesen Podcast Braune Kinderzimmer gemacht hat. Und den haben wir natürlich hier auch schon vorgestellt. Und sie erzählt also nochmal die Geschichte, wie sie sich da in die braune Szene, hätte ich fast gesagt, in die rechte Szene Jugendlicher eingeschleust hat, wie sie das erlebt hat. Und also im Prinzip schon bekannt ist, mehr oder weniger, wenn man sich diesen Podcast angehört hat. Das fand ich ein super Gespräch, einfach weil ich die sehr sympathisch finde und super finde. Was ich ganz sweet fand, war, dass Übermedien wohl über Braune Kinderzimmer einen Artikel veröffentlicht hat, der extrem positiv war. Und es hat wohl hohe Wellen bei RTL geschlagen, weil es war wohl der erste rein lobende Artikel über RTL. Und generell, also sie sind eher ja medienkritisch. Und dass das sogar für viel Gesprächsstoff in der Redaktion gesorgt hat, dass auch ausgerechnet, also erstens selten genug ein positiver Artikel über andere Medien geschrieben wird und dann auch noch über das vielgescholtene Bertelsmann-Haus RTL. Darauf gehen sie halt ein. Was mich auch sehr beeindruckt hat, welcher Podcast oder welche Episode, ist die mit dem Redakteur oder Journalisten Felix Rohrbeck. Der ist Wirtschaftsjournalist und in dieser Folge geht es um den Umgang mit Fehlern und welche Probleme JournalistInnen damit haben. Und dass das auch unter anderem, also Stichwort Glaubwürdigkeitsproblem und gerade so dieses AfD-Narrativ, Lügenpresse und sowas, ne, also dass denen das grundsätzlich unterstellt wird. Und sie diskutieren halt darüber, ob man einerseits mehr Fehlerkolumnen oder Formate auch einführen soll, wo man über eigene Fehler auch spricht, um mehr Transparenz reinzubringen, dann diskutieren sie auch darüber, über einfach so Recherchefehler. Also ne, wir reden ja jetzt nicht von so einer Relotius-Geschichte, so von wegen, ich erzähle das, was die Leute hören wollen, sondern mir ist da was unterlaufen oder ich habe etwas missinterpretiert. Also wirklich eine menschliche Unzulänglichkeit und kein Vorsatz.
Also der Vollständigkeit halber, wir haben das dann richtig gestellt und korrigiert und auch die Meinung des Kollegen nochmal aufgeschrieben. Wir sind jetzt aber nicht, ich habe jetzt nicht einen eigenen Artikel drüber geschrieben, wo ich nochmal über meine eigene politische Ausrichtung und ob die irgendeinen Einfluss auf meinen Journalismus hat oder so reflektiert hat, ne, das nicht, genau.
Aber ich glaube, dass das genau der Punkt ist, wo der Journalismus noch dazulernen kann und sollte, weil bisher gibt es ja sozusagen nur diese Korrekturspalten. So, ne? Und ich finde, das wirkt immer so, ja, man gibt das jetzt zu, man hat das gemacht und man gibt dem anderen auch irgendwie noch so viel Raum, wie er unbedingt haben will, um das richtig zu stellen, aber es ist halt nicht so richtig offensiv, dass man das irgendwie gerne thematisiert. Und ich glaube, solche Formate wären toll im Journalismus.
Und dann sagen sie ja, was ist denn, ich kann ein- oder zweimal sagen, okay, mir ist ein Fehler unterlaufen, weil ich habe unter wahnsinnigem Zeitdruck gearbeitet, zwei Kollegen waren krank, ich konnte das und das nicht mehr verifizieren, so. Aber sagt dann auch Annika so, ich kann das ja nicht fünfmal sagen. Und dann erwidert Felix Rohrbeck, ja, man könnte ja auch sagen, wenn es mehr Abonnenten gibt, mehr Paid-Content, dann können wir auch hier mehr Leute einstellen, um vielleicht die Arbeit anders zu verteilen. Also ich fand das ganz spannend und er erzählt auch krasse...
Nein, das ist eine gute Episode. Ich bin noch nicht ganz durch mit der, aber das ist die, die ich angefangen habe. Ja, und ich fand es auch total menschlich, dass er eben nicht hier mit irgendwelchen Beispielen wie aus der IT-Industrie gibt es ja sogenannte Fuck-Up-Nights, wo dann irgendjemand erzählt, wie er Fehler gemacht hat, aber die eigentlich dann doch gar nicht so schlimm waren oder die sind lustig oder sonst was, weil was er hier erzählt an Themen, die er gemacht hat, das ist schon nochmal...
Für die er sich heute noch schämt, ne?
Ja, also das ist schon nochmal was anderes, da gehört dann schon auch echt Mut dazu und ist aber, glaube ich, für mich auch der richtige Weg einer Fehlerkultur. Mhm. Also immerhin haben ja große, ich nenne sie mal Leitmedien, angefangen unter ihre Artikel das immer dann drunter zu schreiben, wenn sie im Nachhinein irgendwas geändert haben, weil eben doch noch ein Fehler aufgefallen ist und das passiert. Ja, der Spiegel war ja somit das berühmteste Medium über Jahrzehnte, wo so viel wie möglich kontrolliert worden ist und trotzdem gab es Relotius. Mhm. Ja, also wenn da einer schrieb, irgendwie der 31. März 1970 in Moskau war ein regnerischer Tag, dann wurde da alles gecheckt. Mhm. War das ein Montag? War das regnerisch? Wer war da überhaupt in Moskau und so weiter. Ne? Also ich finde es ein sehr gelungenes Format. Mhm. Ich finde es auch toll, dass es mit Staffeln kommt. Dann muss man sich da nicht irgendwie gefühlt committen, jede Woche zu hören.
Höre ich da eine Reformidee für Resonanz und Replik?
Nee, so war das nicht gemeint.
Ach so.
Also da muss man ja auch die Spreu vom Weizen trennen. Ne?
Du bist aber gut durchgeflutscht hier.
Aber tatsächlich, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, geht es mir ja schon so, dass gerade bei den Formaten, die dann auf einmal von wöchentlich auf mehrwöchentlich kommen, irgendwann kommst du halt nicht mehr hinterher und dann fällt dir ein liebgewonnener Podcast doch mal aus der Rotation.
Gut, geht mir auch so.
Genau. Um das Wort mit der Rotation aufzunehmen, diesen Podcast hier würde ich persönlich euch ans Herz legen, ihn bei euch aufzunehmen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das ist also dein Fazit. Ja, ich schließe mich an. Es ist total unaufgeregt und sehr nett. Also gerade für Leute, die sich für Medienarbeit interessieren, für Journalismus, vor allen Dingen, wie er entsteht, was für Formen des Journalismus es gibt. Und Annika Schneider hat ja auch KollegInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingeladen. Von daher, also es gibt wirklich Schlaglichter aus allen Seiten. Ich finde es sehr schön facettenreich von den Perspektiven und nehme bei jedem Gespräch was mit, was ich noch nicht wusste und finde das sehr spannend. Ja, hat Platz in meiner Rotation.
Das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche und schaltet auch nächsten Montag wieder ein, wenn es erneut heißt Resonanz und Replik.
Wöchentlich, nicht staffelweise.
So sieht es nämlich aus.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos wie immer in den Shownotes und meldet euch, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt. Wenn ihr Kritik habt, auch wir sind offen für Fehlerbesprechungen und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin. Ciao.